Ein liebender Gott, eine leidende Welt, ist das nicht ein Widerspruch? Warum gibt es überhaupt so viel Unrecht und Böses auf der Welt? Und wie kann man angesichts von all dem an Gott, an einem liebenden Gott festhalten? Das ist die große Frage, die schon den Philosophen Leibniz bewegt hat und seitdem er da was drüber geschrieben hat, nennt man das die Theodizee-Frage. Also die Rechtfertigung, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leides. Leid ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema. Ich denke, jeder, der hier sitzt, könnte darüber irgendwas erzählen. Wir sind persönlich betroffen. Und manchmal ist so eine philosophische Auseinandersetzung darum, erscheint irgendwie leer und zynisch, gerade bei so einem Thema. Ich möchte trotzdem das heute machen, weil ich auch denen gerecht werden will, die aus philosophischem Interesse hier sind. Das ist ja durchaus legitim. Und manchmal ist das Existenzielle und das Philosophische ja viel enger verknüpft, als man so denkt oder als es so scheint. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem eure persönlichen Erfahrungen respektiere und das ganze große Thema nicht bagatellisiere. Und ich will auch später noch ein bisschen was zum Umgang mit Leid sagen. Leid, eine der brennendsten Fragen der Menschheit, eben weil uns das alle betrifft. Wir haben da eben schon kurz drüber geredet, wenn man die Nachrichten anmacht, das ist alles voll von Leid. Wir erleben gerade unsagbares Leid an den Grenzen von Europa. Meine Schwester ist gerade in Kilis an der türkischen Grenze, also an der syrischen Grenze in der Türkei und hat mir vorletzte Nacht noch geschrieben, dass sie jede Nacht die Bomben hört, die in Syrien fallen. Meine Mitbewohnerin ist Deutsch als Fremdsprachenlehrerin und unterrichtet gerade ganz viele syrische Flüchtlinge und erzählt, wie traumatisiert viele davon sind. Ich selbst habe ein Jahr in Peru gelebt und dort vor allem in Slums gearbeitet und habe gesehen, was Alkoholismus und Armut und ja, frühe Schwangerschaft an Leid mit sich bringen kann. Und ich habe mir mal Zahlen angeguckt und so ein bisschen ausgerechnet am Ende dieses Vortrages, werden wahrscheinlich ungefähr 160 Kinder an Hunger gestorben sein und ungefähr 120 Frauen vergewaltigt sein. Und wenn man sich das alles so anhört und anschaut, dann ist ja irgendwie das persönliche Leid, das scheint dann so klein. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich denke da manchmal, ich sitze hier in meinem schönen, warmen Europa. Aber trotzdem denke ich, dass es ja genauso existenziell ist. Man kann Leid nicht vergleichen. Man kann nicht sagen, der leidet so viel mehr und darum musst du halt damit klarkommen, was du erfährst. Das würde das ganze Problem auch bagatellisieren. Das ist eine Frage, die uns alle auf unterschiedliche Arten bewegt und berührt. Und natürlich ist es auch Leid, wenn eine Beziehung auseinanderbricht, die Person, die eben noch so vertraut war, auf einmal so fremd ist. Oder eben saßen wir draußen, da hat jemand gerade Mathe gelernt und hat gesagt, ich kann nicht an Gott glauben, wenn es Analysis gibt. Also auch die Uni kann manchmal Leid verursachen oder Druck oder ja, die Angst beim dritten Versuch schon wieder durchzufallen. Ich selbst habe mir die Frage, glaube ich, stark gestellt, als eine Freundin von mir krank geworden ist vor einigen Jahren. Die hat die Krankenschwester gelernt und ist dann ganz bewusst nach El Salvador gegangen, um dort in einem Waisenhaus zu arbeiten. Aber sie musste dann nach wenigen Monaten schon zurückkommen, weil bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Und man konnte so erleben, wie sie jeden Tag schwächer geworden ist, genauso alt wie ich. Und ich habe mich da gefragt, warum Gott lässt du das zu, warum gibt es so viel Leid? Wenn man sich das alles anschaut, wie die Welt so ist, dann denken wahrscheinlich die meisten von uns, und das kam ja eben in dem Video auch schon raus, es ist irgendwie alles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also irgendwie läuft hier was schief mit diesem Leben in dieser Welt. Da ist irgendwie zu viel Schmerzvolles und vielleicht auch zu viel Böses. Und dann, das kann ich sehr gut nachvollziehen, liegt für viele der Schritt nahe zu sagen, weil es so viel Leid gibt, darum kann ich nicht an einen Gott glauben. Woody Allen, der große Philosoph, hat das mal so gesagt, wie kannst du von mir erwarten, an Gott zu glauben, wenn sich erst letzte Woche meine Zunge in der Walze einer elektrischen Schreibmaschine verfangen hat? Das war schon ein bisschen her. Das ist vielleicht ein bisschen humorvoll ausgedrückt. Ein Mitbewohner von mir in London hat zu mir gesagt, Julia, wie kann ich an einen Gott glauben, wenn mein Vater an Krebs gestorben ist, als ich Kind war? Und das kann ich total gut verstehen, dass man sowas sagt. Wie kann man an Gott festhalten, angesichts von dem, was in Syrien passiert? Warum hat Gott nicht den IS verhindert, wenn es ihn gibt? Und wie können die Christen weiter sagen, es gibt diesen Gott, wenn Ebola ganze Familien dahin rafft? Es scheint logisch zu sagen, vom Zustand der Welt, die ist so unzulänglich, diese Welt, schließen wir darauf, dass es keinen Schöpfer, niemanden gibt, der irgendwie einen höheren Plan hat, eine höhere Kraft oder was auch immer. Als intellektuell redlicher Mensch muss man da nicht diesen Glauben an Gott aufgeben. Zumindest an einen Gott, der sich kümmert, der irgendwas mit uns zu tun haben will. Das führt dann zum Atheismus oder auch zum Deismus. Deismus ist die Vorstellung, dass es irgendeine höhere Macht vielleicht gibt, die sich aber überhaupt nicht um uns kümmert. Und in der Konsequenz ist das eigentlich das Gleiche. Wie gesagt, ich finde das ganz verständlich. Ich kann verstehen, wieso man darauf kommt. Die Frage, die man sich aber meines Erachtens stellen muss, ist das ein Ausweg? Also ist der Atheismus ein Ausweg auf diese Frage oder eine Antwort auf das Problem des Leides? Ich denke, bei einer Weltanschauung, einer schlüssigen Weltanschauung, muss man sich immer zwei Fragen stellen. Zum einen, ist das intellektuell schlüssig? Und zum anderen, ist das emotional schlüssig und irgendwie ja, zufriedenstellend? Und da ist die Frage, was kann der Atheismus sagen zum Problem des Leides? Kann er das Problem erklären? Also ist das intellektuell zufriedenstellend? Und hat er Kraft zu trösten? Also ist das emotional irgendwie befriedigend? Geben unsere leidvollen Erfahrungen im Licht des Atheismus Sinn? Professor Dawkins, Richard Dawkins, ist ein relativ bekannter Vertreter des Atheismus aus Oxford. Er schreibt in seinem Buch Out of Eden Folgendes: In a universe of blind physical forces and genetic replications, some people are going to get lucky and some people are going to get hurt. And we won't find any rhyme or reason to it, nor any justice. DNA neither knows nor cares. DNA just is and we dance to its music. Das heißt, er sagt, die Welt ist ein Zufallsprodukt und darum ist eigentlich alles, was passiert, total ja, sinnlos zufällig. Das heißt, auch Leid ist sinnfrei natürlich, aber auch zufällig und es gibt keine Erklärung. Manche Leute haben halt einfach Pech gehabt. Die Frage ist, ist das intellektuell befriedigend? Gibt uns das eine Antwort auf diesen nagenden Warum und woher, dass wir irgendwie immer kommen? Haben, wenn alles Zufall ist und wir einfach nur nach der Musik unserer DNA tanzen. Warum ist es dann so, dass immer wieder in uns diese Frage ist? Diese Frage, das ist irgendwie alles nicht so, wie es sein sollte. Warum ist das so? Warum haben Menschen von jeher mit dieser Frage gerungen, wenn wir die eigentlich gar nicht stellen dürften, wenn wir eigentlich nach dem Prinzip Survival of the Fittest leben und wir uns doch eigentlich längst daran gewöhnt haben, weil das ja dann irgendwie auch was Produktives ist. Ich finde, um ehrlich zu sein, das intellektuell nicht besonders befriedigend und auch emotional nicht. Theistische Philosophen haben angeführt, dass es sehr schwierig ist, auf der Grundlage des Atheismus eine allgemeine, objektive Begründung zu geben für das, was gerecht ist und nicht gerecht, für das, was böse ist und was gut ist. Also wenn es keine höhere Autorität gibt, wer kann dann bindend festlegen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist? Ist es nicht immer nur persönliche Entscheidung, persönliches Empfinden eines Einzelnen? Die Materie, so sagt auch Richard Dawkins, ist ja total gleichgültig. Ist ja auch klar. Atome unterscheiden nicht zwischen gut und böse. Und auf welcher Grundlage können wir dann sagen, Leid ist Unrecht? Warum können wir dann sagen, die Entführung von diesen 260 Chibuk-Mädchen von Boko Haram, das darf eigentlich nicht sein. Müssen wir nicht eigentlich sagen, weil die haben halt Pech gehabt, wir haben Glück. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass alle Atheisten so denken, auf gar keinen Fall. Das wäre vermessen und arrogant. Ich habe sehr viele Freunde, die an keinen Gott glauben und deren moralische Standards sehr, sehr hoch sind und manchmal die von Christen übertreffen. Aber es ist eine philosophische Frage. Gibt es eine Grundlage, eine allgemeine Begründung dafür, dass Leid schlecht ist und Unrecht? Ich denke, der Atheismus liefert die nicht. Und er liefert auch keine Begründung dafür, warum in uns allen dieses Gefühl ist, dass es eben universales Unrecht gibt, das jeder anerkennen muss. Also liefert der Atheismus eine Antwort auf die großen Frage nach dem Leid? Ich glaube nicht. Erklärt er unser Empfinden, warum Leid Unrecht ist? Ich denke, nein. Ich habe Theologie studiert, ich bin Christ, ich bin also auch Theistin und Wir versuchen, einige Argumente anzubringen. Manche von diesen Argumenten würden von Juden und von Muslimen wahrscheinlich ähnlich angebracht werden. Ich denke nicht, dass es zwingend logisch ist, von dem Zustand der Welt auf die Abwesenheit eines Schöpfers zu schließen. Ich glaube nicht, dass es zwingend logisch ist. Ich kann verstehen, wie man darauf kommt, aber man muss es meines Erachtens nicht tun. Ich will das kurz veranschaulichen. Das hier ist die Frauenkirche in Dresden, vielleicht wart ihr schon mal dort. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Kirche. Wirklich sehr schön, und wenn man da steht, denkt man, wow, der Architekt, der war wirklich ein Genie. Das ist ein Bild von, wie die Kirche war vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ihr wisst das ja alle, Dresden ist sehr stark zerstört worden im Krieg, und nach dem Krieg sah die Kirche dann so aus, also eine Ruine. Stellt euch für einen kurzen Moment vor, es gibt eine Person, die keine Ahnung vom Zweiten Weltkrieg hatte, die davon nichts mitbekommen hat, also vielleicht ein Alien oder jemand aus dem Urwald oder so. Und diese Person geht also nach dem Krieg durch Dresden und kommt an dieser Ruine vorbei. Wenn die Person denken würde, wow, also der Typ, der das hier geplant hat, der war ein richtig schlechter Architekt. Oder wahrscheinlich gibt es überhaupt niemanden, der überhaupt einen Plan mit diesen Dingen hat, so wie das aussieht. Dann wäre das natürlich ein falscher Schluss. Der Architekt dieser Kirche war brillant, der hatte einen super Plan, aber das Gebäude ist zerstört worden, sein Kunstwerk ist zerstört worden, wegen einer Katastrophe. Man kann es immer noch so ein bisschen erkennen, es gibt noch Hinweise auf die alte Schönheit, und man kann immer noch sehen, dass der Architekt sich das ganz anders gedacht hat. Aber sein Gebäude ist zerstört. Ganz ehrlich, denke ich, kann man vom Zustand der Welt auch darauf schließen, dass eben die Welt irgendwie, so ähnlich wie die Frauenkirche, korrumpiert ist, irgendwie zerstört. Nicht unbedingt, dass es keinen Schöpfer mit gutem Plan dahinter gab. Und dass dieses Gefühl, was wir haben, irgendwas stimmt hier nicht, dass das vielleicht wahr ist, dass es tatsächlich nicht so gedacht ist. Das ist interessanterweise genau das, was die Bibel sagt. Da wird auf den ersten Seiten sehr, sehr bildlich zugegebenermaßen beschrieben, wie Gott die Welt schafft. Und dann sagt er, und das ist theologisch ein ganz wichtiger Satz, er sagt, sehr gut. Die Welt ist sehr gut. Also irgendwie scheint es perfekt zu sein. Und Gott macht den Menschen, und er macht den Menschen für Beziehung. Und die Anthropologen und Psychologen sagen uns das ja heute genau, der Mensch ist gemacht für Beziehung. Martin Buber sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also wir sind relationale Wesen. Wir sind dazu gemacht, Beziehungen zueinander zu haben. Aber laut der Bibel ist die wichtigste Beziehung, die grundlegendste Beziehung, die ein Mensch haben kann, die Beziehung zu Gott, also zu seinem Schöpfer. Und die Bibel beschreibt es so, dass wir gemacht sind, um die Liebe Gottes zu empfangen und zu genießen, wie so ein Fisch, der vom Wasser gemacht ist. Ist die Liebe das Element, in dem wir Menschen aufblühen und in dem wir lebendig werden. Aber, das ist so, was die Christen glauben oder was die Bibel sagt, der Mensch hat irgendwann gesagt, also ich möchte nichts mehr mit meinem Schöpfer zu tun haben, und sich von diesem Schöpfer losgesagt. Und entfernt sich sozusagen von seinem Lebenselement, also ein bisschen wie so ein Fisch, der aus dem Wasser springt und da nicht so leben kann. Und so wird der Tod Teil unserer Lebensrealität, und die ganze Welt wird irgendwie damit reingezogen. Und dass Mensch und Umwelt, Mensch und Welt ganz eng zusammenhängen, dass es da eine ganz enge Beziehung gibt, ist ja das, was wir heute auch merken. Spätestens seit dem Klimawandel wissen wir, dass Mensch und Natur eng verknüpft sind. Also die ganze Welt ist irgendwie davon betroffen. Und was zurückbleibt, ist eben so etwas Ähnliches wie so eine Ruine. Eine glorreiche Ruine. Und man kann immer noch sehen, dass da so viel Potenzial ist, dass es so wunderschön gedacht war, aber es ist eben eine Ruine. Und damit kommt unsagbares Leid und Katastrophen und Ungerechtigkeit, das, was wir erleben. Die Frage ist, erklärt das nicht vielleicht besser unsere Erfahrung? Und können wir da nicht sagen, ja, Tod und Leid sind nicht normal, es ist tatsächlich nicht so, wie es sein sollte? Das würde bedeuten, ja, wir dürfen klagen und wir müssen nicht alles stoisch hinnehmen und sagen, naja, es ist ja die Laune der Natur oder Zufall, sondern wir dürfen dann dringen und sagen, ja, so sollte es nicht sein. Aber die Frage, die natürlich ganz stark im Raum steht, wenn das stimmt, wenn es wirklich so einen Gott irgendwie gäbe, warum tut er dann nichts? Warum kümmert er sich nicht dann um seine Ruine und den ganzen Haufen Hilfe? Die älteste Zusammenfassung dieses Problems, des TODC-Problems, die wir kennen, finden wir bei David Hume im Dialog über natürliche Religion und sie wird dem griechischen Philosophen Epikur zugeschrieben. Der sagt, ist Gott willens, das Böse zu verhindern, aber nicht fähig, dann ist er impotent, also ohne Kraft. Ist er fähig, aber nicht willens, dann ist er boshaft. Ist er beides, fähig und willens, woher kommt dann das Böse? Also eine kurze Zusammenfassung eben dieses Problems. Ich glaube, oder nicht nur ich glaube, sondern die Philosophen sagen heute, Leid ist nicht zwingend ein philosophischer Beweis gegen die Existenz Gottes. Das ist von den Philosophen heute so anerkannt. Aber er stellt ganz stark natürlich, oder das Leid stellt ganz stark den Charakter Gottes in Frage. Und zwar vor allem wegen zwei Eigenschaften, die besonders dem jüdisch-christlichen Gott zugeschrieben werden. Das ist zum einen der Glaube daran, dass Gott allmächtig ist, also dass er, wann immer er will, alles kann. Und zum anderen der Glaube, dass Gott gut ist und liebt, dass er nicht nur eine distanzierte, unpersönliche Kraft ist, sondern dass er persönlich ist und sich kümmert um seine Welt und seine Menschen. Der Gott der Bibel ist allmächtig und liebend, das ist der Anspruch. Und das scheint überhaupt nicht zusammenzupassen mit dem Zustand der Welt. Ich möchte zwei klassische philosophische Antwortversuche geben auf dieses Dilemma, auf dieses Problem. Das erste befasst sich vor allem mit der Allmacht Gottes und dem Leid. Das ist für die Theologen unter euch der augustinische Antwortversuch oder auch die Free Will Defense, also freie Wille. Die Bibel sagt ja, Gott ist allmächtig, aber als er sich entschieden hat, den Menschen zu schaffen, hat er sich auch entschieden, dass er nicht Marionetten machen will, sondern Menschen mit einem freien Willen. Er hat sich also entschieden, nicht immer wieder die Entscheidung der Menschen zu überstimmen und außer Kraft zu setzen, auch wenn sie seinem Willen widersprechen. Und indem er Menschen mit einem solchen freien Willen schafft, begrenzt er sozusagen ganz freiwillig seinen eigenen Willen und seine eigene Allmacht. Die Theologen nennen das die Selbstbegrenzung Gottes. Ich glaube, darin zeigt sich ganz viel, wie viel wir ihm wert sind. Gott gibt den Menschen Freiheit, Verantwortung, Würde. Und das zeigt auch ganz viel über das Wesen von Liebe. Es ist ja die Natur der Liebe zu bitten und zu fragen und eben nicht zu zwingen. Also wenn ich morgen früh beim Frühstück mir so ein Messer, so ein Brotmesser schnappen würde, und hier zu Per Simon, der hier vorne moderiert hat und hier vorne sitzt, gehen würde und ihm das Messer auf sein Herz setzen würde, auf die Brust und sagen würde, Per Simon, sag, dass du mich liebst. Was würde er tun? Wahrscheinlich würde er sagen, ja, schon immer habe ich dich geliebt. Im tiefsten Herzen. Würde er das wirklich so meinen? Nein, natürlich nicht. Liebe gibt immer die Freiheit zu entscheiden. Zwang ist das Gegenteil von Liebe. Warte ab, Mann. Gott hat uns, wahrscheinlich will er mich vor allem nicht lieben, nachdem ich das gemacht habe, aber okay. Gott hat uns einen solchen freien Willen gegeben, weil er eben keine Marionetten wollte. Er hat dem Mensch auch die Möglichkeit gegeben, ihm den Rücken zu kehren und uns selbst und andere zu verletzen. Zwei Unterfragen dieser großen Frage, warum greift Gott nicht ein, sind auch, wenn Gott eingreifen sollte, wann soll er das tun? Also man könnte sagen, ja, Gott muss schon die bösen Gedanken von Menschen verhindern. Aber das wäre ziemliche Gehirnwäsche und auch da wieder das Gegenteil von Liebe. Soll Gott eingreifen, wenn ein Mensch die Tat plant, eine böse Tat plant, aber dann würde ihm die Chance nehmen, sich das nochmal anders zu überlegen. Und wenn Gott ständig eingreifen und verändern würde, dann wären wir eben keine freien Wesen mit Würde und Verantwortung, sondern eben solche Marionetten. Und die zweite Unterfrage ist, wie sollte Gott das tun? Das Problem ist ja nicht einfach nur, dass das Böse da draußen ist, also irgendwo in Syrien, wo die bösen Leute vom IS sind und Bomben schmeißen, sondern das Böse ist ja auch in uns selbst, also in mir zumindest. Und wir können nicht einfach so eine Linie ziehen und sagen, alle Guten hierüber und alle Bösen darüber und dann, ja, sprengen wir die in die Luft und zack, ist die Welt gut. Das Thema ist ja viel, viel komplexer. Der russische Autor Alexander Solzhenitsyn schreibt dazu in seinem Buch Gulag, wo er über seine eigene Erfahrung in diesem Arbeitslager schreibt, wenn es nur so einfach wäre, wenn es nur böse Menschen gäbe, die irgendwo heimtückisch böse Taten begehen und die man einfach nur von dem Rest von uns trennen und zerstören müsste. Aber die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz jedes Menschen. Und wer ist gewillt, einen Teil seines Herzens zu zerstören? Also wir haben ja alle irgendwie die Fähigkeit zu Gutem und Bösem. Und ganz drastisch könnte man sagen, wenn Gott das Böse beseitigen will, dann müsste er uns irgendwie alle beseitigen. Gott ist allmächtig, aber, das ist der eine Antwortversuch, er begrenzt seine eigene Allmacht aus Liebe zum Menschen, weil er nicht immer wieder unseren freien Willen durchbrechen möchte. Der zweite Antwortversuch geht auf Irenäus zurück und ist prominent aufgegriffen worden von dem Religionsphilosophen John Hick in neuerer Zeit. Das ist, befasst sich vor allem mit der Liebe. Man nennt es auch das Soul-Making-Argument. Irenäus hat das so gesagt, dass der Mensch sozusagen wie ein Kind ist und auf der Welt ist, um zu lernen. Und das Leid sozusagen so ein bisschen so ein Erziehungsstil Gottes ist. Ich selbst halte von diesem Argument, um ehrlich zu sein, nicht besonders viel. Ich finde das sehr schwach, weil ich glaube, dass eben Leid auch ganz häufig das Gegenteil bewirkt, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber trotzdem hier sagen. Und ich kann vielleicht auch gewisse Dinge, kann man glaube ich schon daraus ziehen. Also, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, würde er dann seine Geschöpfe leiden lassen? Wollte er nicht sicherstellen, dass wir immer froh sind und Spaß haben und kriegen, was wir wollen? Also, wenn Gott mich wirklich sieht, sollte er mich irgendwie sicherstellen, dass ich glücklich bin? Ja, könnte man sagen, ja, auf der einen Seite schon, aber was ist, wenn Gott weiß, dass eben das, was ich oder wo ich suche, mich auf lange Sicht nicht zufriedenstellen wird? Wäre es dann nicht liebevoller, mir das nicht zu geben? Und wenn er wüsste, dass mein wahres Glück woanders ist als da, wo ich suche, wäre es dann nicht liebevoller, mich aufmerksam darauf zu machen, dass es nur schnell und kurzweiliges Glück ist? Wenn die Beziehung zu Gott unser Lebenselement ist, und das ist ja die biblische Sichtweise, dass die Umgebung unser Leben aufblüht, dann würde das bedeuten, dass wahres Glück sozusagen bei ihm liegt. Und vielleicht ist die Frage erlaubt, könnte man dann nicht sagen, dass Gott vielleicht manchmal Leid benutzt sozusagen als Signal, um uns auf ihn aufmerksam zu machen. C.S. Lewis, ein Professor aus Cambridge und hat auch in Oxford lange doziert, der sagt in seinem Buch über den Schmerz, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut, sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Also das Leid sozusagen so ein bisschen als Weckruf. Heißt es, dass Gott sich freut an unserem Leid? Nein, auf gar keinen Fall. Gott leidet, wenn wir leiden, das bezeugt die Bibel. Aber vielleicht kann manchmal Gottes Liebe eben doch auch Leid einschließen, damit wir unsere Fundamente überdenken und darüber nachdenken, wo gehen wir eigentlich hin. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Leid erleben und gerade darum sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, aber interessanterweise treffe ich schon auch immer wieder Menschen, die sagen, ich bin durch tiefes Leid gegangen und habe da erlebt, dass ich doch nicht alleine bin, dass jemand mit mir geht. Wie gesagt, das ist ein Argument, bei dem für mich ganz viele Fragezeichen bleiben, wie ist das zum Beispiel mit dem Leid von Kindern und all diese Dinge. Ich glaube, dass es vielleicht manche Sachen erklärt, aber bei weitem nicht alles. Und dass wir sowieso bei dieser Frage sehr stark an unsere Grenzen kommen. Und ich will auch das Problem des Leides nicht kleinreden, indem ich so tue, als könnte ich das lösen, eine Frage, die seit Anbeginn der Menschheit überdacht wird. Aber für uns ist, glaube ich, die Frage im Leid vielleicht gar nicht so stark die intellektuelle. Wenn wir Leiden und Schmerzen erleben, dann brauchen wir eigentlich mehr als nur logische Argumente. Dann brauchen wir jemanden, der das versteht, der weiß, wie sich das anfühlt und jemand, der was tun kann. Und das ist interessanterweise das, was die Bibel sagt über den Gott der Bibel. Dass der nämlich weiß, was Schmerz ist, weil er die Tiefen des Schmerzes durchschritten hat. Das ist kein Gott, der hoch oben geblieben ist, weit entfernt in Distanz, sondern jemand, der sich vom Leid der Welt hat treffen lassen. Der Gott der Bibel ist bereit, Teil dieses Schlamassels zu werden und sich ins Leid hineinziehen zu lassen. Und für mich ganz persönlich ist das, um ehrlich zu sein, das stärkste Argument an diesem Gott festzuhalten, auch wenn ich auf die Frage nach der Theodizee nicht alle Antworten habe. Gott ist einer von uns geworden, Jesus Christus, so sagt die Bibel. Und er weiß darum, wie sich das anfühlt. Der leidet mit uns. Der weiß, was es bedeutet, jemanden zu verlieren, den man liebt. Der weiß, was es heißt, vom besten Freund verraten zu werden, verlassen zu werden von denen, die einem am nächsten stehen. Der hat Ungerechtigkeit erlitten und Schmerzen. Und der war am Ende bereit, die größte Sinnlosigkeit unseres Daseins zu teilen, den Tod. In diesem Jesus, so glauben Christen, hat Gott den Sturm und der Not ins Auge geschaut. Und die Not ist auf den Grund durchmessen. Wo ist also Gott in all dem Leid? Mittendrin, im Zentrum. Und der jüdische Künstler Marc Chagall hat das einmal so dargestellt. Das Bild heißt Weiße Kreuzigung. Er war Jude, immer wieder sehr interessiert an Jesus. Und hat hier den Horror des Holocaust außen rum gestellt und in die Mitte in das Kreuz von Jesus und sagt, dass für ihn da ganz, ganz viel Trost von ausgeht. Also Gott mitten im Leid. Und das ist einzigartig am Christentum. Das ist ganz anders, als andere Religionen das sagen. Ein islamischer Philosoph hat einmal gesagt, das Einzige, was der Mensch Gott voraus hat, ist die Erfahrung von Leid und Tod, weil Allah nicht leidet. Aber der Gott der Bibel teilt den Schmerz dieser Welt und er teilt unser Leid. Er leidet eben mit uns und versteht darum in allem, wenn wir uns an ihn wenden. Aber interessanterweise, das Kreuz bedeutet nicht nur, dass Gott versteht und mit uns leidet, sondern auch, dass er eben dieses grundlegende Problem, von dem ich eben gesprochen habe, heilt. Wenn wir der Bibel glauben, dann ist dieses grundlegende Problem, dass wir eben nicht mehr in der Beziehung, für die wir eigentlich gemacht sind, leben, dieser Beziehung zu Gott. Und dass dadurch auch der Tod irgendwie Teil unserer Lebensrealität geworden ist. Und nun kommt Gott in diese Realität hinein, um Leben zu bringen. Um ja, den Tod in Leben umzuformen. Der Theologe Jürgen Moltmann hat gesagt, Gott kommt in die Gottverlassenheit des Todes und kehrt den Tod um in Leben. Er kommt, um die Beziehung wiederherzustellen, zu vergeben und zu heilen und leidet auch für uns. Für mich ist das Kreuz die Antwort auf die Frage, was machen wir denn mit all dem Bösen in dieser Welt und vor allem auch in mir? Da ist jemand, der bezahlt für das, was ich anderen angetan habe, wo ich anderen Schmerzen zugefügt habe und schuldig geworden bin. Oder nimmt das auf sich und vergibt. Und dann sind wir wieder akzeptiert und diese Beziehung wird wiederhergestellt. Aber genauso, und das ist mindestens genauso wichtig, bedeutet das Kreuz auch, dass es Gerechtigkeit gibt. 2011, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, war in Norwegen ein großes Massaker auf der Insel Utøya. Anders Breivik hat da ganz viele Schüler ermordet. Und ich war zu dieser Zeit gerade in Norwegen und habe das so erlebt, wie die ganze Nation natürlich total durcheinander geworfen war. Und das Interessante fand ich, dass die ganze, also alle Norweger natürlich Gerechtigkeit gefordert haben. Und es war dann die Überlegung, ob Anders Breivik überhaupt schuldfähig ist. Also ist er nicht irgendwie ein Psychopath und darum schuldunfähig. Und alle haben gesagt, nein, dieser Mann ist schuldfähig. Es muss Gerechtigkeit geschehen, er muss verurteilt werden. Zu den Eltern, die damals Kinder verloren haben, kann man nicht einfach sagen, naja, ihr müsst es einfach vergessen, schwamm drüber. Sondern als Menschen brauchen wir Gerechtigkeit, da haben wir einen Hunger nach. Das Böse muss irgendwie auch gerichtet werden. Und das ist eigentlich das, was am Kreuz geschieht. Da nimmt Gottes Gericht selbst auf sich und sagt, ja, ihr dürft mich verantwortlich machen für all das. Ihr dürft es mir in die Schuhe schieben. Und ich nehme das auf mich. Das Kreuz ist also Gerechtigkeit für das Böse was andere an uns getan haben, das wird gerichtet. Aber das Kreuz ist auch Rechtfertigung für das, wo wir Sachen falsch gemacht haben, und das Vergebung. Zum Schluss noch, Jesu Tod war ja nicht das Ende von der Story. Der hat wahrscheinlich auch schon mal gehört, wir feiern Ostern. Jesus ist auferstanden und ich glaube persönlich daran, nicht einfach nur aus, ja, weil ich das irgendwie ganz schön finde und für meine Gefühle irgendwie brauche, sondern weil ich mir die historischen Indizien dafür angeschaut habe. Und ich glaube, dass das eine historische Tatsache ist. Und wenn das stimmt, dann hängt da ganz viel dran oder hat es ganz viele Konsequenzen. Mit der Auferstehung bedeutet das auch, dass Gott eben den Tod besiegt, dieses ultimative Böse und Sinnlose. Und das habe ich eben das am Anfang schon erwähnt, dass er neues Leben verspricht, dass eben unsere Herzen verwandelt werden und die Wunden und Narben geheilt werden und das ja, Böse auch in uns umwandelt. Ich glaube, dass es anfängt, wenn man in diese Beziehung zu Gott eintritt. Aber die Bibel sagt auch, dass es eines Tages einen Tag geben wird, wo alles neu gemacht wird. Also diese Welt, aber auch unser Körper und unser Herz. Und ich denke manchmal, dass es ein bisschen so sein wird wie mit der Frauenkirche. Die ist ja wieder aufgebaut worden vor einigen Jahren. Und die Leute, die noch die alte Frauenkirche erlebt haben vor dem Krieg, die sagen, dass die neue Frauenkirche so viel strahlender und schöner ist und die Farben sind so viel klarer und es scheint irgendwie so viel mehr so, wie es gedacht war. Ich glaube, dass das die Vorstellung ist, die die Bibel hat, von einer neuen, heilen Welt. Dass, ja, dass nicht nur einfach schön und heil wird, sondern so viel schöner, als wir es uns vorstellen können. Und im letzten Kapitel malt die Bibel dieses Bild der Hoffnung. Da steht, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Das ist die christliche Hoffnung. Christen hoffen nicht darauf, dass sie irgendwann mal als Geister auf einer Wolke schweben werden und mit Engelsflügen und den ganzen Tag Harfe spielen und zum Chor gehen. Für mich, um ehrlich zu sein, klingt das nicht besonders attraktiv. Sondern Christen glauben daran, dass tatsächlich diese Welt verwandelt wird und wir mit. Und dass unsere Vergangenheit geheilt wird. Und das ist meines Erachtens eine Hoffnung, die jetzt schon trägt, auch mitten im Leid. Meine Freundin Lydia, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, ist vor 3 Jahren gestorben. Und natürlich hat uns das alles sehr betroffen gemacht und also natürlich stark traurig gemacht. Und ihre Familie trauert bis heute darum und ich natürlich auch. Aber an dem Tag, als sie gestorben ist, hat ihr Vater auf dem Blog, den sie selbst eigentlich geführt hat, am Ende war sie zu schwach dafür, der Folgendes geschrieben. Wie oft habe ich hier neben Lydias Bett gesessen und diese Einträge geschrieben? Jetzt sitze ich wieder hier. Ich habe mir heute früh ein weißes Hemd angezogen, denn heute ist für Lydia ein Freudentag, jedenfalls glauben wir das. Gott hat sie von allen Schmerzen und allem Leid befreit. Sie ist heute Nacht heimgegangen in die Ewigkeit. Es klingt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen naiv, wie kann jemand sowas schreiben, wenn er gerade seine Tochter verloren hat. Und natürlich fragt diese Familie, warum ist das passiert? Und wir alle, die wir das erlebt haben, fragen das und haben keine Antwort. Aber wenn Jesus sagt, ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung und ich reiche dir die Hand und ziehe dich hindurch zum Leben, dann ist das meines Erachtens eine ganz große Hoffnung. Auch wenn wir noch nicht völlig verstehen können, was es mit dem Leid auf sich hat und warum das alles sein muss. Aber ich glaube, wer diesem Jesus vertraut, der kann eben diese Hoffnung haben, die durchträgt, auch mitten im Leid.